Reden wir über Kunst, der Podcast der Kunstmeile Krems. Bilden wir uns doch unsere eigene Meinung zur Kunst. Im Podcast der Kunstmeile Krems treffen wir Künstlerinnen und Künstler und andere Persönlichkeiten ganz privat und sprechen über die Kunst und das Leben. Mein Name ist Gottfried Gusenbauer, ich bin der künstlerische Direktor des Karikaturmuseums Krems und begleite Sie in diesem Podcast anlässlich des Jubiläums zu 20 Jahre Karikaturmuseum Krems. Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie heute zu einem neuen Podcast vom Karikaturmuseum Krems begrüßen. Ich bin heute zu Gast im Atelier des Karikaturisten Wolfgang Ammer, vor allem in Österreich bekannt durch die Karikaturen für die Wiener Zeitung, aber eben auch ein sehr international zeichnender Karikaturist. Lieber Wolfgang, danke für die Einladung.
Ich danke für dein Kommen.
Wolfgang, seit wann hast du dieses Atelier hier?
Seit den 80er Jahren habe ich das, da war hier in der Gegend eigentlich sozusagen noch tote Hose im Vergleich zu jetzt, weil der Üppenplatz ist nicht weit entfernt und das hat sich ja in den letzten 20 Jahren, was ich schon hier bin, total entwickelt und das ist jetzt eine hippe Gegend und das ist sozusagen meine Terrasse. Ich bewege mich ja, es ist immer wieder zwischen mal dorthin, habe dort Zeitungen, Diskussionen, kriege Input. Es ist eine sehr lebendige Gegend. Also ich stelle mir vor, möglicherweise war der Montmartre seiner Zeit, muss
ich sagen. Nein, aber ich war da ein, zwei Mal mit dir mit. Also du triffst dann dort die Menschen, hörst ein bisschen, was sie sagen. Ist das auch ein Thema, was deine Karikaturen beeinflusst?
Naja, ich glaube, die Lebendigkeit hoffe ich, weil dort wirklich schichtübergreifend die Menschen und auch die verschiedenen Ethnien und also sehr lebendig. Da kommen zum Beispiel die Biobauern aus dem Waldviertel, dann ist die Filmemacherin dabei, die Fotografin und Maler und dann wieder der italienische Koch und da wird diskutiert und philosophiert und politisiert, alles Mögliche passiert da und das ist eigentlich sehr anregend, muss ich sagen. Schon wie weit es mich beeinflusst, ist natürlich schwer zu sagen. Generell Einflüsse, glaube ich, sind schwer festzumachen, inwieweit die wirken.
Na trotzdem, es klingt irgendwie, man kann das wirklich nachvollziehen. Vielleicht noch ganz kurz zu deinem Werdegang, was natürlich bei jedem Karikaturisten irgendwie interessant ist. Wie war das bei dir? Hast du von Anfang an für die Karikatur entschieden oder was war vorher für eine Ausbildung oder für ein Studium?
Naja, ich habe mich, aber es klingt, ich weiß schon fast blöd, irgendwie habe ich mich schon seit Kindheit sehr dafür interessiert. Aber ich musste natürlich einen Umweg machen, weil ich eine kaufmännische Ausbildung machen musste und dann auch noch in Fleischhauerrichtung und bin aber dann weg und bin nach Australien, um dort sozusagen einen Schnitt zu machen und bin dort auf die Uni gegangen und habe dort Akt gezeichnet und habe mich dort dann auch schon mit Karikaturisten auseinandergesetzt und bin dann nach einiger Zeit zurück und habe hier sofort bei der Danube Weekly, das war damals eine englischsprachige Zeitung, angefangen zu zeichnen. Das war total spannend. Der Herausgeber war ein Afghane, die Redaktion war da irgendwo im 6. Bezirk in seiner Wohnung. Lauter amerikanische oder hauptsächlich amerikanische Studenten, die da auf der Durchreise waren. Der Referent Anton Jacobs, kann mich erinnern, der war da. Das war damals der Freund von der jetzigen Amerika-Korrespondentin in Amerika. Und das war auch schon eine sehr lebendige Szene, muss ich sagen. Und da habe ich am Anfang illustriert und die erste politische, selbstständige Zeichnung, die ich nach einigen Wochen machen durfte, die auf der letzten Seite, wurde sofort im Profil nachgedruckt. Und ab diesem Zeitpunkt war ich dann auf der ersten Seite und es ging eigentlich Gott sei Dank relativ schnell los, dass ich für verschiedene Zeitschriften arbeiten konnte.
Wahnsinn. Und, wie alt warst du da?
Naja, da war ich schon 27 Jahre eigentlich.
Aber trotzdem, das ist natürlich total
eigentlich schon irgendwie auch untypisch, weil in Österreich ist dann doch eher so diese, die österreichischen Karikaturisten, die farbenfroh sind, Dykes, die kennt man so, im Volksmund sozusagen, die kennt man einfach besser, aber eigentlich wissen die wenigsten Leute, wie international auch bei uns Karikaturisten zeichnen, und ich glaube, einer oder vielleicht eh der wichtigste Zeichner bist einfach du. Und es ist auch interessant, dass du gleich englischsprachig begonnen hast. Also bevor die Welt eigentlich noch globalisiert war, oder?
Kann ja, stimmt. Das ist ja erstaunlich. Ich habe ja hier schon in Wien sozusagen global begonnen. Weil das war ja eine internationale Community, die damals zusammen war. Und aus Australien kommend auch noch. Ich habe damals schon sehr, kann man sagen, unter Anführungszeichen global gedacht und gefühlt eigentlich auch.
Du hast ja dann für sehr, sehr viele Blätter gezeichnet. Also das kann ich dann eingangs noch einmal erwähnen, für welche Zeitungen du auch warst. Gibt es da im Grunde sehr große Unterschiede für dich, ob man jetzt international arbeitet oder eben für österreichische Zeitungen?
Naja, große Unterschiede insofern nicht, also formal sowieso nicht, aber halt inhaltlich echt klar. Aber Gott sei Dank sind wir in Österreich auch nicht so von der Welt abgeschnitten, und es wird ja auch bei uns internationale Themen werden gefordert, speziell jetzt ja, europäische Themen sowieso jetzt, nachdem wir bei der EU sind, und auch dieses Amerika, Russland, China, das sind ja Themen, die uns immer wieder auch hier bewegen.
Ne? Direkt betreffen.
Ja, und auch direkt betreffen.
Und hast du, also du hast schon das Gefühl, dass man sagen kann, diese Berichterstattung in Österreich über Politik, Außenpolitik hat schon einen sehr internationalen Blick, oder sehen wir das sozusagen in Österreich immer nur so unser Umfeld?
Naja, ich glaube, das hängt auch vom jeweiligen Medium ab. Ne? Also eines ist schon klar, und das ist sicher in jedem Land ausnahmslos so, dass zuerst einmal die Innenschau das Wichtigste ist, die Nabelschau, und wie bei uns jeden Menschen, wir sind einmal ein bisschen mehr oder weniger egozentriert, und das ist wichtig, was rundherum ist. Ne? Zuerst ist die Bezirkszeitung, dann die Landeszeitung, so steigert sich das. Ne? Und die total international denkenden Leute, ich meine, ich erlebe das immer, meinen Kaffeehaus besuchen, das sind nicht allzu viele, die dann die internationalen Zeitungen lesen. Das ist ja immer spannend zu sehen, wer was liest. Das sind die meisten Leute sehr auf eine Zeitung oder ein paar fixiert. Das kann man beobachten. Die haben ihre Zeitung und die wir gelesen und basta. Und da gibt es kein Wenn und Aber.
Also ja, im Grunde sind ja auch die Menschen, die sozusagen im Kaffeehaus die Zeitung lesen, eh schon ein bisschen auch im aussterbenden Ast. Also ich muss eher sagen, wenn ich wirklich die Zeit habe, im Café aus Zeitung zu lesen, da bin ich so glücklich. Das wäre wie ein Glückstag, weil meistens hängst du doch bei mir leider so sehr viel online, da wird informiert, dort wird informiert. Ja. Und zu den Zeitungen, das ist schon eine Kultur, die sozusagen auch ja, immer wieder auch in Frage gestellt wird.
Ja, aber klar, das ist ja, die ganze Print ist ja seit 2000 oder noch schon früher in Diskussion, ja. Von allen Seiten. Nicht? Aber ich habe gerade unlängst mit einem gesprochen, dass der Print, wenn man so die Zeitungen nimmt, sich natürlich eine ganz andere Dynamik auch der Betrachtung hat. Ich habe links eine Seite, bei der ich verweilen kann, und habe aber rechts schon einen Eindruck. Ich habe, das ist eine andere Wahrnehmung, auf alle Fälle. Das stimmt schon. Ich mache ja auch sehr viel online, aber dieses Online, die Geschwindigkeit und die Betrachtung ist unter Umständen eine kurzfristigere, möglicherweise, ich möchte es jetzt nicht werten, aber oberflächlichere. Es ist klar, eine andere Dynamik. Es kann natürlich sein, dass sich da generell die Denke verändert, das Langsame sozusagen, das Bedächtige, das Fundierte, ja sowieso irgendwie abnimmt. Das beklagen aber alle Generationen mittlerweile, wenn ich mal sage. Eine gewisse sogenannte Verflachung, wenn ich das anspreche, da geben wir sehr viel quer durch die Generationen recht. Das ist schon eine interessante Bewegung, dass auch, und das hast ja du einmal so erwähnt, was mich beeindruckt, dass das stehende Bild ja eigentlich ein ganzes Ziel, eine große Stärke in Wirklichkeit auch hat. Das heißt, diese Bewegtheit, dass man auch die Arbeit daran ja spürt, was da gewerkt worden ist, dass man möglicherweise, und das hoffe ich sehr, dass man auch den Strich wieder entdeckt. Den Strich, da meine ich damit das Handwerk eigentlich. Den Sound der Linie, wenn man so sagen kann, das Unplugged-Spiel, das nicht über Pinsel, die übersprühte, über Computerisierte, sondern dass man wirklich auch zumindest den Wert oder die Qualität von dem irgendwo wieder einmal erkennt und ein gewisser Teil der Menschen erkennt. Und ich glaube auch, meine Hoffnung ist, dass es ja intuitiv wahrgenommen wird. Gar nicht oft so bewusst, aber man merkt, spürt, da ist Qualität vorhanden.
Ja, das sehe ich auf jeden Fall. Also vor allem in deinen Arbeiten und wie du gesagt hast, in unserem Vorgespräch hat es einmal das Thema gegeben, wir leben in einer Zeit, wo halt versucht wird, alles zu animieren, Filmchen zu machen, wo man glaubt, das ist dann irgendwie moderner oder so. Aber ich glaube wirklich fest dran an das statische Bild und dann auch verweilen zu können und das Bild eben zu lesen, vielleicht einmal wegschauen, wieder anschauen, dass es einfach länger da bleibt. Und dann geht es halt los einmal, dass man dann die Information halt und nach der Information geht es darum, wie ist das ausgeführt, warum ist das ausgeführt, welche Sujets aus der Karikatur werden vielleicht verwendet. Ja. Also ich sehe das eigentlich auch noch immer viel wertvoller, sozusagen eigentlich als das schnelle, pulsierende Bild, was vielleicht zwar unsere Zeit beschreibt, ja, aber vielleicht zu wenig Zeit und Möglichkeit hat, eben tiefer in ein Thema zu gehen. Wie ist es bei dir? Skizzierst du zuerst? Gibt es da jetzt zum Beispiel Skizzen oder arbeitest du immer ganz knallhart aufs Papier? Wer radiert, verliert.
Ja, auch das hat es gegeben. Radieren verboten, nicht? Bei manchen Professoren habe ich das an der Angewandten erlebt. Nicht? Radieren verboten. Nicht? Und ich habe da hinten, weil mir gerade aufgefallen ist, eine Zeitung in Zürich, wo oben eine Zeichnung drauf ist. Also ich zeichne auf allem irgendwie, auch vorwiegend oft auf Zeitungen auch, da sind die Doodles eben schon drauf, aber weil für mich, das klingt jetzt auch wieder so pathetisch, aber es scheint so zu sein, ja wirklich das Leben ist. Also ich brauche sofort dann irgendwas zum, ich fühle mich sozusagen wirklich behindert, wenn ich keinen Stift bei mir habe. Und das passiert von Zeichnungen, von Zeit oder irgendwelche Fetzen, Papierservietten und so weiter. Da wird einmal überhaupt einmal der Gedanke irgendwie festgehalten, den wahrscheinlich überhaupt nur ich nachvollziehen kann. Der dann am Arbeitstisch im Atelier landet und oder ein paar und sagen, ah, das ist nichts, das ist was, da wird dann probiert. Manches haut dann irgendwo hin, manches dann bei diesem Prozess nicht und so entwickelt sich das. Nicht?
Also ich muss dazu sagen, die das nicht sehen können, ich bin im Atelier und es ist wirklich eine total angenehme Stimmung, weil da Stöße vom Papier sind, ja, Vorzeichnungen, Originale, dann ausgeführte Zeichnungen, dann ist ein Schreibtisch da und ich war jetzt schon öfters da, der ist nicht einfach nur stilisiert hergerichtet, sondern da wird wirklich gearbeitet auf dem Tisch, ja, den ich sehr schätze. Und also es ist einfach diese Art der Arbeit, das ist dann trotzdem auch diese parallel entwickelt, wie man halt den Stil entwickelt, entwickelt sich auch sozusagen eine Art, vielleicht eine Arbeitskette oder wie das funktioniert. Passiert da bei dir zuerst die Idee oder zuerst die Skizze?
Na ja, ganz zuerst ist dieses, glaube ich, immer das Doodling oder manchmal schon die Idee, aber es muss sofort dann irgendwie was passieren. Ja. Und es ist der Moment, wo was passiert, kann schon sein, dass es schon aus ist mit dem Passieren oder es entsteht da schon irgendwas, aber das kann man gar nicht sagen, ob das Huhn oder das Ei da zuerst ist. Ich glaube, das ist weggewiesen.
Ja, okay.
Das kann ich nicht einmal so sagen.
Also formal haben wir ja einiges besprochen. Vielleicht, ich frage jetzt einfach mal ganz direkt hin, du arbeitest schon seit vielen Jahren als Karikaturist. Was hast du das Gefühl, du hast mit der Karikatur was verändern können? Jetzt rein politisch gesehen, oder hast du einen Diskurs bestimmen können?
Nein, Diskurs bestimmen, also das wäre vermessen, glaube ich, aber komplett. Ich glaube, das ist keiner, der also Diskurs bestimmen würde ja meinen, dass man da regelrecht eine Geistesrichtung, eine verändernde entwickelt. Das glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube eher, dass man kommentiert. Also
ich kann wieder anstoßen vielleicht.
Anstoßen, ja. Anregen. Es ist ja so schwer festzumachen. Ich habe unlängst ein nettes Erlebnis gehabt, wo ich mir denke, dass was passiert. Als Beispiel, dass eine Kellnerin, die hat da gejobbt, eine Studentin, und die ist dann irgendwie draufgekommen, wer ich bin, und hat gesagt, Sie sind der Herr Ammer, sage ich, ja. Ja, schön, dass ich Sie kennenlerne. Wir haben bei unserem Professor, einem Deutschprofessor, immer Ihre Bilder analysiert.
Wow, okay.
Und da denke ich, da passiert was. Das sind, es ist Enklaven vielleicht, es sind immer vereinzelte Menschen, die vielleicht dann was angeregt kriegen oder.
Aber es ist auch gut, wenn man mal Rückmeldung kriegt, oder?
Ja, absolut. Das kriegt man ja oft überhaupt nicht mit. Ich habe bei einem Atelierfest, bei einem Maler, war zum Beispiel eine gute Korrespondentin vom ARD dabei. Und ich komme mit der ins Gespräch und die fragt mich, ne, und sage, ja, Karikaturist und dann weiter, wie und was und was. Und da sagt die, aha, aha. Und dann sagt die, aber von Ihnen ist in Bosnien, in jedem Wirtshaus und in jedem Büro ist Ihre Zeichnung gehangen. Sag ich, nein, das glaube ich nicht, das glaube ich nicht. Und dann haben wir das genau besprochen, sagt sie, ja, das war es.
Okay.
Und das nimmt man nicht wahr. Die haben das aus der, ich glaube damals aus der Frankfurter oder so genommen, das war über die IVS vor oder so. Und die ist dort im, ob die was bewirkt, ich meine, da muss ich schon sagen, das muss ich auch insofern massiv in Frage stellen, das Bewirken, weil eher mache ich die Erfahrung, dass eine Karikatur dann als gut empfunden wird und wahrgenommen wird, wenn es die Meinung des Betrachters bestätigt.
Okay.
Das ist eigentlich schon immer so, weil das ist es. Und wenn er der Meinung nicht ist, dann ist meistens die Karikatur schuld, aber nicht die Situation. Nicht? Das mache ich eigentlich eher, die Erfahrung, dass das so funktioniert.
Das ist interessant. Und machst du die Erfahrung, dass du verstanden wirst, was du sagst, oder dass das vielleicht mal oft ganz anders gesehen wird?
Manchmal schon. Manchmal bin ich erstaunt, dass es anders gesehen wird, aber ich bin da schon immer im Dialog mit den Journalisten, mit Freunden. Das ist mir wichtig, weil ich sehe es ja eigentlich als Kommunikationsmittel auch. Ne? Dass ich in Diskussion ist, sonst da sind wir dort wegen einem Einfluss. Es ist ja schon sehr viel, wenn es eine Diskussion gibt drüber oder wenn was transportiert wird. Weil dann passiert schon was, glaube ich, wenn irgendwo, das bleibt ja auch unbewusst möglicherweise hängen, nicht? Wenn da irgendwo wer aufschlägt und das darum ist das, diese Einflüsse und so, ja. die sind sicher nicht festmachbar.
Ja, also ich glaube auch, dass da einfach die Karikatur sozusagen auf jeden Fall so einen journalistischen Auftrag hat, aber eben auch so einen emotionalen, und eine Karikatur ist ja im Grunde genommen, ist ja nie objektiv, ist ja immer subjektiv. Ja. Es geht immer um die Meinung, die der Zeichner, die Zeichnerin hat, und sozusagen dann kann man den Schritt weitergehen. Wolfgang, du hast mir einmal gesagt, dass das Bild viel mächtiger und viel stärker wirkt als der Text. Wie hast du das gemacht?
Naja, ich bilde mir das ein und ich nehme an, dass ich mir das nicht nur einbilde, weil ich immer wieder die Erfahrung mache, dass das Bild mehr aufregt, vor allem das gezeichnete Bild, als jetzt oft ein Foto oder der Text. Wenn ich dann einfach das Bild, wie wir es in der Schule gemacht haben, Bildbeschreibung, einen paar Sätze, dann ist das nicht aufregend. Aber das Bild verschwindet eben dann was mit. Vielleicht ist es Übertreibung, vielleicht ist es die Bearbeitung, das kann ich eigentlich gar nicht festmachen, weil es mich oft erstaunt, weil ich ja relativ vergleichsweise unbedarft herangehe und sage, ja, das gehört so, nicht? Weil das Bild muss gut werden, die Aussage muss gut werden, das muss alles passen, und wenn es für mich passt, und bin dann erstaunt, wenn es dann sozusagen jetzt Betroffenheit zum Beispiel bei bestimmten Menschen hervorruft, und dann sage ich aber, es steht ja hier, es ist ja eigentlich oft, sind es ja unter Anführungszeichen quasi nur Illustrationen eigentlich oft einer gegebenen Situation, aber halt, jetzt sage ich mal genauer, anders, vielleicht auch die Perspektivenverrückung der Betrachtung, dass es anders dargestellt ist, dass es irgendwie ins Unterbewusstsein mehr wirkt, irgendwas muss da ablaufen, was eine Spur anders ist, als der Text oder ein Foto. Weil jetzt kommen wir ja drauf, dass das auch nicht immer das Wahre ist, nicht? Und dass da herumgearbeitet wird dran oder Ausschnitte genommen und so weiter. Nicht?
Das ist eine schöne Idee, das kenne ich auch. Also wie man vielleicht, wie du auch vorher gesagt hast, manchmal ist eine Zeichnung eine wahre Darstellung, auch wenn sie übertrieben ist, als ein geschöntes Foto.
Ja, es ist näher an der Wahrheit dran. Weil ich kann ja eigentlich, was ich hinzeichnet habe, ich hingezeichnet. Da kann keiner mehr was rummachen. Ich glaube, auch die Direktissima ist es. Auch die persönliche Handschrift. Es ist ein persönliches Gespräch, würde ich noch sagen. Es ist kein durch Computer verändertes, wie vielleicht glatte Fotos, speziell Werbefotos, sondern da ist wirklich noch eine Person dahinter. Und die Person spürt man wahrscheinlich, wenn man überhaupt, jetzt sage ich wieder, unplugged, mit der rauen Linie arbeitet zum Beispiel, ist das wahrscheinlich noch viel direkter und persönlicher. Und man hat mittlerweile, glaube ich, von Persönlichkeit oder Individualität oder wie man immer das nennen will dann, Angst oder man nimmt es mehr wahr oder es ist eben ein anderer Zugang. Vielleicht ist das die letzte Bastion, wo noch persönlich gearbeitet wird, wo auch das Handwerk noch massiv drinnen ist.
Ne? Ja, nein, ich sehe das eigentlich auch so. Ich sehe das als ganz starkes Plädoyer für die Karikatur, weil es doch eigentlich, es ist einfach eine Form von direkter Meinung und man versucht da einfach eben direkt seine Meinung sein Gegenüber darzustellen. Ja. Was ja bei den Karikaturisten immer ganz, ganz wichtig ist, du erzählst von dir, von deiner Meinung, machst du Gedanken über die Leserinnen, über die Leser? Gibt es bei dir so etwas wie eine Schere im Kopf?
Nein, also man überlegt sich natürlich das schon immer, wem, also immer oder oft, passt das, ist es stimmig und so weiter. Also die Schere im Kopf umgehe ich damit, da kann ich wieder zurückkommen zum Dudeln, dass ich die Zeichnung auf alle Fälle mal mache und die fix und fertig ausgearbeitet wird. Aber ich produziere sie. Ich sage die Meinung, die sind da, die 1000 Kilo drinnen, die Meinung gibt es, die liegt da. Das ist auch bei Spitzenwerken sind sie oft bei manchen nicht gefragt oder ausgeführten, meine ich jetzt damit oder so und so weiter. Also sagen wir es kurz, ich produziere es einfach ohne Gedanken. Das Rest ist dann sozusagen das, was geht nach außen, das ist oft von mir gar nicht abhängig, wenn das jetzt bei Agenturen landet.
Genau. Es ist halt wirklich auch die Arbeit des Karikaturisten, immer wieder lästig zu sein, immer wieder die Hand zu heben und weiterzuarbeiten.
Das ist vielleicht der gute Ausdruck, lästig sein, recht viel mehr ist nicht möglich.
Ist man da ein glücklicher Mensch, wenn man sich immer mit den Fehlern der Gesellschaft auseinandersetzt? Geht es einem besser oder ist das eigentlich fürchterlich?
Also das, ich habe mich das selbstkritisch immer wieder gefragt und frage ich mich immer wieder und sage, pass ja auf, dass du nicht komplett zum Nörgler wirst. Weil man hat ja immer, man nimmt ja immer eigentlich die Gegenposition ein. Egal, ich ertappe mich dabei schon mit, weil sofort spannend ist, was ist eigentlich die Gegenposition? Was ist da jetzt los? Ne? Und das ist, ich habe dann irgendwann schon eingesehen, oder ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber das ist ja auch die Gegenposition insofern gibt und geben muss, das sind zum Beispiel die Doers, die Manager. Wenn es einen Manager nicht gibt, passiert nichts. Nicht? Wenn es keinen Museumsdirektor gibt, dann gibt es keine Ausstellung. Es gibt Macher und die muss es geben. Wenn man so wie wir, also in unserer Gesellschaftsform, wie wir es jetzt haben, da könnte man auch jetzt wieder in Frage stellen. Nicht? Auf das ist unser einer trainiert wie ein Bluthund, nicht? Dass er sofort die Fragestellung aufwirft.
Okay, aber es ist trotz alledem eigentlich, wie soll ich sagen, es ist trotzdem irgendwie, wenn ich dich so einschätzen darf, angenehmer, kritisch durchs Leben zu gehen, als sie irgendwie glücklich einlullen zu lassen. Das wäre sowieso nicht möglich bei dir.
Ja, das ist leider nicht möglich, das ist das Problem. Ja. Das wäre wahrscheinlich einfacher. Ich habe mir das früher gedacht, beim Lesen und so, nicht, wenn du Kafka liest. Ich war ja schon als Jugendlicher, nicht? Klar, an allem, an Kunst interessieren, an Literatur vor allem auch. Nicht, wenn's dann einen Solzhenitsyn liest, in dem einen Tag des Ivan Tissonjewitsch oder Archibald Gulag. Und da war ich schon sehr politisiert in der Richtung, auch, ja, was passiert da? Die einen haben recht für den Kommunismus geschrien damals, nicht Maoisten, das waren die Angst, das Aufstand, Ho Chi Minh. Heute sagen sie, die haben gar nicht gewusst, wie was schreien. Und umgekehrt dann aber die Sowjetmauer, ne? Und die Gulags und so. Und das waren für mich prägende Bücher zum Beispiel, nur in einer Hinsicht. Ne? Und da hörst du ja nicht mehr auf zum Denken, das wissen wir ja. Ne? Da kannst du die Uhr nicht mehr zurückdrehen. Da kannst du nicht mehr sagen, okay, jetzt lulle mich ein, jetzt schaue ich, dass ich mir ein großes Auto kaufe und schaue, dass es am nächsten Volksfest kommt. Ne?
Also das heißt, du bleibst bei der Karikatur?
Ja, also ich bin ja ohne, wie soll ich sagen, ohne Wenn und Aber. Also mehr denn je, würde ich sagen.
Ja, Wolfgang, eine Frage ist natürlich auch wichtig. Wir haben ja vor 1,5 Jahren begonnen, unsere Ausstellung zu planen für das Karikaturmuseum. Und dann ist eben Corona dazwischen gekommen. Wie hast du diese Zeit erlebt als Karikaturist? wie Corona eigentlich ein Thema geworden ist. Weil international war es vorher schon, Wochen, Monate vorher. Und wie hast du das jetzt erlebt oder hat sich was für dich verändert?
Naja, für mich hat sich verändert, dass das plötzlich zum Hauptthema wird, das ein Thema, das um und auf ist. Also es war wirklich scheinbar vollkommen egal, was sonst passiert. Es ist das Thema und es wird einem auch dann bewusst, dass halt die Themen schon gewissermaßen auch vorgegeben sind in der Form, könnte man sagen. Weil wenn wir von diesem Thema so geleitet sind und das auch immer bearbeiten, dann ist das ja auch ein klares Zeichen, dass einfach die Gesellschaft, ich meine, es ist ja die allgemeine Gesellschaft, die ist ja letztlich bestimmt, nicht? Dass das Thema ist und dass überhaupt nichts anderes mehr ist, auch das Wetter. Sogar diese, weil wir von der Umwelt geredet haben, die ja immer brisanter und immer deutlicher und immer massiver wird, auch sogar dieses Thema war kurzfristig weg, außer dass man gesagt hat, ja, jetzt wird das CO2 scheinbar reduziert, wenn ja alles steht, ne? Weil Flugzeug auch keins mehr geht. Was ja wirklich faszinierend ist, das hätte sich kein Mensch vorstellen können, dass jemals, wenn du das gesagt hast, dann ja vorher, es steigt kein Flugzeug mehr auf und sagt, du bringst alles um, da ist dann die ganze Weltwirtschaft steht aus, fertig.
Ja, und das heißt, du hast dann auch Karikaturen zum Thema gemacht, das haben die Redaktionen natürlich auch abgenommen. Und ist dir dann aufgefallen, dass das immer weitergeht, also dass du da immer weiter dranbleiben musst zum Thema?
Ja, freilich, aber es hat uns ja alle. Ich meine, wenn man getroffen hat, der hat drüber geredet. Wenn man auf die Straßen gegangen ist, hast du einen gesehen mit einer Maske beim ersten Lockdown und ist 3 Meter, 5 Meter am Bogen um dich gemacht. Man ist ja unentwegt drauf. Du hast irgendein Massenmedium aufgemacht, aufgeschlagen, eingeschaltet, das war Corona. Ich höre viele internationale Sender, da ist mir vorgekommen, ist noch massiver gewesen. Ich habe überhaupt nicht mehr, es war sofort, war Covid, es war wirklich oft uns eingeschaltet, dass es Covid gehört. Das war das erste, weil das Wort auch so oft vorkam.
Und wie glaubst du, hat das für dich jetzt sozusagen auch die Gesellschaft verändert? Hat das was gemacht mit uns oder wenn was eigentlich?
Nein, das wenn was ist, das da reden wir oft drüber, da diskutieren wir eben auch immer wieder, weil ich stelle die Frage oft, na glaubt ihr, da gibt es aber auch natürlich alle möglichen Varianten, wobei eher die Unsicherheit überwiegt, dass jeder sagt, ja, man weiß es nicht, irgendwas ist sicher, so ist irgendwie der Tenor, kommt mir vor und ich habe auch so den Eindruck, also irgendwas hat es an der Gesellschaft verändert, aber was? Es ist auch das sogar gewissermaßen verunsichert. Was passiert jetzt? Wie reagieren die? Ich habe zum Beispiel eine Mutter, die sagt mir, fällt mir gerade jetzt so ein, ja, beim ersten Lockdown ist ihre Tochter, hat sie noch rebelliert. Nicht? Sie will in die Schule oder so irgendwie und raus und so weiter. Und beim zweiten Lockdown hat sie es einfach hin, es ist so und aus. Und das hat aber die Mutter irgendwie erschreckt, weil die gesagt hat, wie gibt's denn das? Nicht? Die passt sich jetzt dann völlig an. Nicht? Und also da gibt's ja alles mögliche von den Freunden, die natürlich furchtbar sich aufregen jetzt über alle Zertifizierungen und Registrierungen und Anmeldungen und so weiter. Also dass wir beobachtet werden und dass wir sozusagen gemaßregelt werden und jetzt der brave Bürger endgültig so weit hergerichtet wird. Das gibt's nicht. Und auf der anderen Seite, es gibt auch die Meinung, ein Journalist zum Beispiel, mit dem ich öfter so auf ein Bier, so ein Stehbier gegangen bin, auf Abstand irgendwo dazwischen, der hat wieder gemeint, es wird ganz normal weitergehen. Es war auch nach der Pest so, dass es einfach dann ganz normal
wieder
weitergegangen
das
ist.
Das Geschehen, ja. Wieder so aufgenommen.
Und das kann ich mir aber auch vorstellen.
Ja. Mhm, Nein, es ist wirklich eine ganz extreme Erfahrung, so eine Welterfahrung, die wir da jetzt miterlebt haben.
Also das ist ja jetzt schon klar, dass jedem die Globalisierung klar geworden ist, glaube ich. Muss fast. Auch dieser berühmte Supply Chain, also wenn die Sachen nicht da waren. Ne? Das ist ja auch jetzt sogar Bauwirtschaft, man scheint hat keine Materialien, weil das immer noch nicht funktioniert. Wenn das aus dem Lot ist, dann da kommt man drauf, dass da irgendwas nicht... Also, dass die ganze Welt so massiv zusammenhängt, ne? Das ist überhaupt keine Frage. Und das Faszinierende finde ich, das ist auch sehr was Plakatives, und da habe ich ja schon gezeichnet drüber, ist ja, dass wir jetzt, weil wir vorher für die Kommunisten geredet haben, dass jetzt quasi der Kapitalismus völlig vom chinesischen Kommunismus abhängt. wenn man die keine Steigerung, Wirtschaftssteigerung, was wie viel Prozent haben, dann schaut es aus. Die Weltwirtschaft, sprich der Weltkapitalismus, bricht zusammen, weil einfach die Kommunisten zu wenig produzieren oder irgendwie ja. die Steigerung.
Das ist ein super interessanter Gedanke. Das heißt, gute Zeiten für Karikaturisten.
Die waren es, glaube ich, immer, wenn man so betrachtet. Leider, muss man es auf der anderen Seite sagen. Aber wie gesagt, ich sehe das Spektrum ja sehr weit gesteckt für den Karikaturisten. Es sind ja durchaus philosophische Fragen, karikaturistisch wunderbar darzustellen. Alles ist von der Liebe angefangen bis Syrien. Ne? Du kannst ja alles, alles bearbeiten. Ne? Das finde ich das Tolle daran. Das sehe ich.
Also. Okay, schönes Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke für das Kommen und für die anregenden Fragen.